Ich stelle mich erstmal vor. Guten Morgen, ich bin die Fülke. Ihr habt mich gerade auf dem Video gesehen. Darf hier die Gemeinde leiten mit einem coolen Leitungsteam zusammen. Und das ist gerade ein bisschen hart, hier vorne zu stehen und so viele erwartungsvolle Gesichter zu gucken. Und zu wissen, ihr seht, ich habe ja hier kein Pult vorne stehen. Ich habe ja noch nicht mal mein Tablet dabei. Also wer öfter hier ist, weiß, normalerweise stehe ich hier mit einem Tablet vorne, wo meine Notizen sind. Und ich habe diese Woche unglaublich viel bewegt und mich immer wieder an Thema für die Predigt drangesetzt. Und immer wieder hat der Heilige Geist mir so einen Schubser gegeben und gesagt, nee, es ist was anderes dran. Und heute Nacht habe ich mich nochmal rangesetzt und saß bis 5 Uhr morgens dran und habe immer wieder getippt und gelöscht und getippt und gelöscht, weil ich den Eindruck hatte, irgendwann mal, dass ich gesagt habe, ja, da muss ich halt klein beigeben, weil ich so den Eindruck hatte, dass er gesagt hat, hey, ich möchte, dass du heute dein Herz teilst. Und das fällt mir sehr schwer, weil das ja auch was Persönliches ist zum einen, aber mein Herz ist natürlich mit der Gemeinde hier eng verwoben, weil das irgendwie den größten Teil meines Lebens ausmacht. Wir leben quasi hier, meine Familie und ich, gefühlt. Und deshalb fange ich an und erzähle euch eine Geschichte. Vor 1,5 Jahren etwa habe ich gemerkt, ich brauche dringend eine Auszeit, weil sehr vieles anstand. Und hatte das Glück, dass ich in meinem Studium, also ich studiere Theologie, praktische Theologie am IGW, dass ich in meinem Studium einen Kurs belegt habe, der hieß Schätze christlicher Spiritualität. Das klingt spannend, ne? Und das dachte ich mir nämlich auch. Dann habe ich gesagt, ich belege den. Und das ist ein sehr praktischer Kurs, in dem nämlich wirklich Schätze christlicher Spiritualität entdeckt und gehoben werden. Und für diesen Kurs musste man auch etwas sehr Praktisches machen, nämlich sich eine Auszeit gönnen. Also man musste ein Gebetstagebuch führen und. Aber eben auch eine Auszeit nehmen. Man hätte zum Beispiel mit Leuten, also mit anderen Studienteilnehmern nach Taizé fahren können. Da habe ich gedacht, nee, ich fühle mich leider ein bisschen zu alt dafür. Die anderen waren so unglaublich jung. Oder man hätte sich eine Alternative suchen können. Und wir haben in der Vineyard die AG Spiritualität. Das ist die Arbeitsgemeinschaft, die das mitträgt. Also da werden Kurse zur geistlichen Begleitung angeboten, da werden Exerzitien angeboten. Und da ich mit Birgit, die Vineyard Aachen leitet, da so an der Quelle sitze, dachte ich, hey, ich brauche ja eh eine Auszeit, ich mache Exerzitien. Also bin ich ins Kloster gefahren für 5 Tage und habe mir diese Auszeit gegönnt. Und man macht da sehr viele praktische Übungen. Das ist eine richtig gute Sache. Es ist herausfordernd zu schweigen und bei sich zu sein. Ich meine, man kann mit Gott immer reden. Das ist es ja nicht, aber nicht mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, sondern bei sich und bei Jesus zu sein. Und da habe ich einen Spaziergang gemacht. Also ich bekam von meiner geistlichen Begleiterin die Aufgabe, einen Spaziergang zu machen, einen Exerzitienspaziergang. Da geht man los und setzt nach und nach seine Sinne ein. Und die Prämisse ist aber, dass man sagt, Jesus, sprich zu mir. Heiliger Geist, sprich zu mir. Sei da, fülle mich. Ich will dich erleben, ich will bei dir sein. Das habe ich getan. Und als ich losging, ich kannte die Route gut, denn es ist eine Route gewesen, die ich als Kind fast täglich mit dem Fahrrad gefahren bin oder gelaufen bin, merkte ich, dass nach einer Weile mein Blick immer wieder auf Weinbergschnecken gelenkt wurde. Und zwar waren das Weinbergschneckenhäuser, weiße, große, und immer wieder sah ich diese Weinbergschneckenhäuser. Und ich habe angefangen, sie zu zählen, weil ich irgendwie nur noch gefühlt diese Weinbergschneckenhäuser sah. Und ich zählte und zählte und zählte, und bei 100 habe ich dann gedacht, jetzt hörst du mal auf zu zählen, du willst ja auch noch deine andere Sinne dazu holen und willst den Spaziergang genießen. Und ich merkte aber, nee, mein Blick fiel auf diesem gesamten Weg immer wieder auf Weinbergschneckenhäuser. Und die waren alle leer. Ich habe das erstmal mitgenommen, Man hat dann eine Austauschzeit und dann habe ich mich in den Meditationsraum zurückgezogen. Da konnte ich dann auch schreiben und malen und habe dann dieses Weinbergschneckenhaus aufgemalt und habe gesagt, Jesus, was willst du mir denn damit sagen? Warum sehe ich so viele Weinbergschneckenhäuser? Und ich hatte auf einmal so dieses Wissen, dass er sagt, die Zeit ist vorbei, also die Zeit des Rückzugs ist vorbei. Raus aus dem Schneckenhaus. Und ich wusste, dass es zwei Schienen sind, dass er zum einen zu mir persönlich gesprochen hat und dass er aber zum anderen, dass es auch ein Wort für die Gemeinde war. Raus aus dem Schneckenhaus. Und das war, wir waren damals Mieter in der Geestemünder Straße, wir hatten da eine sehr kleine Liegenschaft, 100 Quadratmeter, unser Gottesdienstraum waren glaube ich 20, 22 Quadratmeter, das war nicht so irre groß und ich wusste, er sagt raus aus dem Schneckenhaus. Und das ist herausfordernd, wenn du ein Wort hast, er sagt raus, zieh los, du hast aber keine Ahnung wohin. Und das ist total biblisch. Fängt direkt am Anfang an. Genesis 12, erstes Buch Mose 12. Gott sagt zu Abraham, Abraham, verlass mal alles, was du kennst und zieh los in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist eine doofe Prämisse. Wenn er sagt, lauf doch mal los und du denkst, ja, wohin denn? Lauf mal los, ich zeig dir das schon noch. Das ist unglaublich herausfordernd. Und wir haben das gemacht. Wir haben das wirklich gemacht. Wir sind losgezogen und haben gesagt, hey, Jesus, wir laufen los, zeig uns wohin. Und er hat uns geführt. Er hat uns wirklich geführt und hat uns hierher geführt. Und wir sind jetzt seit einem Jahr hier. Vor 51 Wochen haben wir hier unseren ersten Gottesdienst gefeiert. Und damals war der Raum noch nicht mal ansatzweise gut gefüllt, sondern es war sehr viel, es hat sich sehr verloren hier. Und wir haben gedacht, wow, haben wir uns vielleicht damit übernommen? Aber nein, Gott hat gesagt, zieht los, raus aus dem Schneckenhaus. Und wenn er sagt, raus aus dem Schneckenhaus, dann möchten wir ihm vertrauen. Dann möchten wir genau das tun. Und es ist heute Erntedank und ich wurde gefragt, machst du was zum Thema Dank? Habe ich gedacht, ja irgendwie schon, weil wir sind doch dankbar. Ist das nicht unsere Grundhaltung? Sollte es nicht unsere Grundhaltung sein? Und ich bin total dankbar dafür, was in diesem Jahr geschehen ist hier. Ich möchte euch eine riesige God-Story erzählen. Die God-Story ist, rein rechnerisch wären wir eigentlich vor 9 Monaten schon pleite gewesen, wenn wir unsere Rechnung wenn unsere Rechnung aufgegangen wäre, dann hätten wir vor 9 Monaten schon den Laden dicht machen müssen. Aber Gott hat gesagt, raus aus dem Schneckenhaus. Der Heilige Geist hat diese Gewissheit freigesetzt, raus aus dem Schneckenhaus. Und wenn er das sagt und wir das tun, dann schüttet er seinen Segen drauf. Wir sind nicht pleite. Warum? Weil der Heilige Geist auch in anderen Leuten wirkt, nicht nur in mir. Halleluja. Warum? Weil wir eine Gemeinschaft sind, in der das Wirken des Heiligen Geistes ersehnt wird. Und er arbeitet immer mit uns. Gott ist ein Bund mit uns eingegangen. Mit jedem Einzelnen von uns, aber auch mit uns als Gemeinde. Und er spricht zu Leuten, er spricht durch uns, er will durch uns wirken. Er hat zu Leuten gesprochen, uns Geld zu geben, damit das hier weiterlaufen kann. So funktioniert Gott. Und das ist dennoch eine God-Story. Warum? Weil er das freisetzt. Weil er uns Sicherheit gibt, dass wir wissen, wir müssen unsere Kohle nicht zusammenhalten, wir dürfen sie weitergeben. Wenn er sagt, raus aus dem Schneckenhaus, dann gilt das. Gott ist mit Abraham im Bund eingegangen. Und er hat Abraham echt aufs Glatteis geführt. Also nicht im Sinne, dass er ihn veräppelt hat, sondern er hat ihn in unsichere Gefilde geführt. Da ist Gott, der begegnet diesem Mann ganz wörtlich, er spricht mit ihm und sagt, Abraham, da hieß er ja noch nicht Abraham, sagt, hey Abraham, zieh doch mal los, geh doch in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt zu diesem Mann, der keine Kinder hat, der seine Erbschaft schon anders geregelt hat, der hat schon seinen Freund Eliezer eingesetzt als Erben, sagt er zu dem, ich werde dir Kinder geben, Und ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass du sie überhaupt nicht zählen kannst. Und Abraham vertraute ihm und hat es getan. Und Gott ist mit ihm einen Bund eingegangen. Ein Bund, das ist etwas Unverbrüchliches. Das ist etwas, das kann niemand auslöschen. Gott hat ihm ein Versprechen gegeben, das er einhalten wollte zu seiner Zeit. Und Abraham hat recht lang auf diesen Erben warten müssen. Er war 75, als er losgezogen ist. Er war 86, als seine Frau gedacht hat, ja, das wird jetzt ein bisschen lang, ne? Jetzt machen wir mal selber. Und sie haben dann gemauschelt. Sie haben sich gedacht, naja, er hat uns ja was versprochen, dann müssen wir das doch jetzt mal hier organisieren. Und sie haben es gemauschelt. Und es ist daraus nicht nur Gutes entstanden. Sie hat gesagt, hier ist meine Sklavin, die gebe ich dir jetzt zur Frau, daraus kriegen wir dann ein Kind. Daraus entstand sehr viel Leid zwischen den Frauen. Abraham in der Mitte, das ist ja auch sein Sohn. Und Gott sagt, hey, ich habe dir doch was versprochen. Du hättest es nicht mauscheln müssen. Naja, und dann steht da, ja, und Abraham vertraute Gott. Und wann kam letztendlich der versprochene Sohn? Da war Abraham schon 99, als Gott nochmal kam, um ihm das zu versprechen. Das bedeutet, er war schon 100, als das Kind kam. Das heißt, summa summarum hat er 25 Jahre auf das Erfüllen dieses Versprechens gewartet. Was ich damit sagen möchte ist, wenn Gott sagt, raus aus dem Schneckenhaus, oder egal, was Gott zu dir persönlich sagt, wenn Gott sagt, ich gebe dir dieses Wort, ich gebe dir dieses Versprechen, dann kann es sein, dass es ganz schnell passiert und ganz schnell vor sich hin stolpert und du merkst, wow, das ging jetzt aber schnell. Und das lieben wir doch, wenn es so läuft, oder? Das lieben wir, wenn es so läuft. Ich liebe das, wenn es so läuft. Ich bin ja nicht irre mit Geduld ausgestattet, aber er segnet mich damit. Sind so Prozesse der Heiligung. Aber manchmal kann es auch sein, dass du was von Gott gesagt bekommst und dass der Prozess sich länger hinzieht, als du es geahnt hättest oder als du es dir gewünscht hättest. Und das kenne ich auch. Diese Situation kenne ich auch. Das sind aber die Situationen, in denen wir geformt werden. Was steht da? Wenn wir diese Geschichte lesen, lesen wir, dass Abraham Gott vertraute. Er baut immer wieder zum Zeichen seines Vertrauens dort, wo er hinkommt, Altäre auf, um zu sagen, Gott, das ist dein Platz, das hier ist dein Reich, das hier ist meine Begegnung mit dir. Er drückt sein Vertrauen immer wieder aus. Ja, er greift manchmal schon noch ein bisschen in die Kloschüssel, ist normal. Ich liebe es, Geschichten in der Bibel zu lesen, wo Menschen in die Kloschüssel greifen. Weil ich weiß, Gott hat mit denen Großartiges gemacht. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir immer alles perfekt machen. Gott sei Dank. Er ist darauf aus, mit uns eine Partnerschaft zu haben. Er ist darauf aus, mit uns einen Bund einzugehen. Uns ein Versprechen zu geben und zu sagen, dieses Versprechen, das ich dir gebe, das werde ich von meiner Seite aus niemals brechen. Und wir können ihm unser Vertrauen schenken. Und er stellt sich immer wieder dazu. Und manchmal brauchen wir einen langen Atem. Wir haben auf unser erstes Kind fast sechs Jahre warten müssen. Und uns wurde gesagt, auf natürlichem Wege wird das nichts. Aber es gab Prophetien darüber. Hey, ich habe gelernt, no mates, no dates, no babies. Das sind so die Standardprophetien-Aussagen. Mach keine Aussagen zu Babys, mach keine Aussagen zu Partnerschaften und leg dich nicht auf ein Datum fest. Die Leute, die uns diese Prophetien weitergegeben haben, die haben sich da gar nicht dran gehalten. Sondern die kamen an und haben gesagt, ja, du kriegst ein Kind, du kriegst einen Sohn. Ich dachte, okay. Da war ich überhaupt nicht charismatisch unterwegs. Aber Gott hat diese Gewissheit plötzlich in mir freigesetzt. Er hat da was in mich gepflanzt, dass ich wusste, das ist etwas ganz Kostbares, weil es ein Geschenk ist, eine Zusage, die er mir gerade gibt. Und dann zieht sich das hin. Und die Jahre gehen ins Land. Und man fängt an zu mauscheln. In unserem Fall bedeutete das, dass ich gesagt habe, wollen wir nicht mal in die Pan-Klinik gehen und mal gucken, was das so geht? Nur mal gucken. Gottes Versprechen stand schon im Raum, aber wir werden ungeduldig und wir fangen an zu mauscheln. Gott hat sich in diesem Fall gedacht, okay, ich kenne die Völker, die ist richtig ungeduldig, die hat es nicht so drauf wie Abraham. Als wir in der Pan-Klinik waren, da war es schon geschehen. Aber Gott ist gut. Aber was ich damit sagen möchte, ist, er gibt uns eine Zusage und wir müssen Hüter dieser Zusage sein. Wenn Gott dir eine Zusage gegeben hat, dann behüte sie. Dann ummantle sie mit deinem Vertrauen. Dann hüte sie, weil es eine Zusage ist, die Gott dir geschenkt hat. Weil es etwas ist, was er dir gegeben hat. Und dann ist das kostbar. Und er wird sich daran halten. Und für ihn ist Zeit dummerweise nicht so wichtig. In der Bibel steht, für ihn sind ein Tag wie 1000 Jahre und andersrum, glaube ich. Das heißt, für Gott ist Zeit wurscht. Der lebt komplett außerhalb von Zeit. Für uns ist Zeit immens wichtig, weil wir denken, naja, ich muss alles in meinen besten Jahren erledigen. Ja, oder? Dieses Gefühl habe ich manchmal auch. Ich denke, guck mal, meine Haare werden grau und ich stehe morgens auf und denke, oh, jetzt merke ich aber meinen Rücken und so. Ne? Und dann denkt man so, oh, jetzt muss ich alles in meinen besten Jahren noch abarbeiten. Gott, komm schon, Power rein. Aber für Gott ist das nicht relevant. Für Gott war Abrahams Alter überhaupt nicht relevant. Abraham hat gesagt, hey, du weißt schon, dass ich schon 100 werde? Und Gott sagt, Wenn er eine Zusage macht, dann ist er doch am ehesten daran interessiert, seine Versprechungen zu halten. Und darauf möchten wir unser Vertrauen stellen. Er ist am ehesten daran interessiert, seine Versprechungen zu halten. Und ich kann dich nur ermutigen, daran festzuhalten. Warum packe ich diese olle Story aus? Mit den Schnecken. Ist ja schon 1,5 Jahre her. Weil das manchmal Prozesse sind, manchmal Zusagen sind, die sich entfalten wie so eine Rose. Die ist noch eine Knospe, du siehst sie schon, du weißt, da ist ein Versprechen darin. Und dann beginnt das erste Blütenblatt sich aufzufalten und dann beginnt das nächste Blütenblatt sich aufzufalten und dann beginnt das nächste Blütenblatt sich aufzufalten. Und diese Verheißung, die Gott gegeben hat, entfaltet sich wie eine wunderschöne Blume, die Knospe ist ja auch schon schön und die duftet auch schon ein bisschen und du denkst, wow, das ist es schon. Und sie beginnt sich aber zu entfalten und beginnt ihren ganzen Wohlgeruch erst richtig auszuströmen, wenn sie entfaltet ist. Und so ist es manchmal mit Zusagen Gottes. Und ich merke gerade, ist es die nächste Blüte, die sich entfaltet in dieser Weinbergschneckenzusage. Dieses Raus aus dem Schneckenhaus. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass Jesus uns wieder aus dem Schneckenhaus rauslockt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bedürfnis habt, euch einzuigeln. Ob ihr dieses Bedürfnis habt, euch zurückzuziehen in die Sicherheit, in die Privatsphäre. Eingemuggelt und schön, jetzt wird es ja auch noch Herbst, wird üsselig draußen. Dieses Zurückgezogensein, und das klingt ja auch ein bisschen süß und nett. Naja, Jesus und ich, wir sind hier zusammen. Das klingt fromm. Und wir brauchen Auszeiten mit Jesus. Natürlich brauchen wir die. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Dass Jesus uns zu Verwaltern dieser Erde gemacht hat. Das war Gottes Plan von Anfang an. Er hat Adam als Verwalter ausgesetzt. Aber das war Gottes Plan. Er hat uns was geschenkt, er hat uns was anvertraut. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Und was ich sehr, sehr spannend finde, Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, das ist kein Privatauftrag. Es ist kein Ding, das nur die Völke gekriegt hat. Es ist kein Ding, das nur Harald gekriegt hat, sondern es ist Gottes Idee von Anfang an gewesen, dass wir uns in Gemeinschaft bewegen. Dass wir Gemeinschaftswesen sind. Mir ist das so bewusst geworden, wenn ich mich mit Abraham auseinandersetze, mit wie viel Sack und Pack der losgezogen ist von seinem Vater. Und dann steht da und Lot wurde entführt von irgendwelchen Typen und Abraham hat seine 361 Knechte, die bei ihm im Haus geboren wurden. Also der hatte deutlich mehr drüber noch hinaus. Das war alles Familie. Das war Familie. Die hat er dann genommen und hat sich Lot wiedergeholt und ach, wilde Geschichte, schaut doch mal rein. Aber was ich sagen möchte ist, da wird deutlich, es geht immer um Gemeinschaft. Es geht immer um Gemeinschaft und ich glaube, dass Jesus uns rauslockt aus unserem Schneckenhaus und das gilt für mich auch. Ich liebe mein Schneckenhaus. Ich habe ja manchmal auch das Gefühl, ich werde von anderen nicht so verstanden, die sagen, Mann, bist du kompliziert und ne? Und dann denkt man, man igelt sich ein und denkt sich, weil hier ist es so muggelig mit Jesus und mir, der versteht mich so gut und der kennt mich und der mag mich und da fühle ich mich so geliebt und mit den anderen ist es auch anstrengend und man reibt sich und man hat Meinungsverschiedenheit, man sieht Dinge unterschiedlich, ist ja herausfordernd, aber das ist genau die Herausforderung, die Jesus uns anvertraut. Warum? Weil er im Johannesevangelium sagt, er sagt nicht an eurer wunderschönen Theologie, er sagt nicht an euren wunderschönen SUVs, an euren wunderschönen Autos, Klamotten etc. soll die Welt meine Herrlichkeit sehen. Das ist dem Latte. Er sagt an eurer Liebe zueinander. Ich glaube, das ist Johannes 16 oder 17. Schaut einfach rein. Er sagt, an eurer Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Hey, Liebe funktioniert nur, wenn wir uns aneinander reiben. Liebe funktioniert nur, wenn wir miteinander unterwegs sind. Liebe, da hat Armin eine tolle Predigt zu gehalten. Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl. Liebe zeigt sich, wenn es anstrengend wird. Liebe zeigt sich, wenn es herausfordernd wird. Liebe zeigt sich, wenn der andere anderes denkt als ich. Aber das ist unsere Chance, der Welt Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Und deshalb werden wir herausgelockt aus unserem Schneckenhaus. Und ich glaube, das gilt jetzt für die Vineyard Köln. Ich glaube, dass wir uns da gerade aufmachen sollen. Unsere Sicherheitshäuschen, unsere Sicherheitspakete abzulegen und zu sagen, ich lasse mich herausfordern und lasse mich herausfordern, dahin zu gehen, wo ich gar keine Ahnung habe, dass ich hingehen soll. Weil er sagt, komm. Unser Slogan ist, wir lieben. Und das ist ein Slogan, zu dem wir stehen. Und ich glaube, heute hat mich Facebook daran erinnert, dass Nick, unser Sohn, vor 4 Jahren, glaube ich, war das, gesagt hat, Mama, wir lieben einander gut. Ich gedacht, das ist eine schöne Aussage über unsere Familie. Wir lieben einander gut. Und das ist aber etwas, was für mich hängen geblieben ist, wenn ich an unsere Gemeinschaft denke. Wir lieben einander gut. Das tun wir. Dafür bin ich so dankbar. Wirklich. Ich möchte aber, dass der Heilige Geist noch eine Schippe drauflegt und dass wir einander exzellent lieben. Ich glaube, dass das ein Teil unserer Berufung als Vineyard Köln ist. Das ist sicherlich auch Teil der Berufung anderer Gemeinden, aber es ist ja auch, geht ja darum, mein Herz hier mit euch zu teilen, was ich spüre für uns als Vineyard Köln. Ich glaube, dass unsere Berufung ist, einander wirklich exzellent zu lieben und wir sind auf dem Weg dahin. Und ich wünsche mir, dass das noch weitergeht, dass wir unser Schneckenhaus hier verlassen, die Leute um uns herum erreichen. Dass Menschen um uns herum mitkriegen, ey, Gottes Herrlichkeit, die ist da. Wir haben das gestern erlebt, dass hier ein junger Mann war und er ist ewig geblieben, weil er sich einfach angenommen gefühlt hat. Das finde ich grandios. Ich glaube, dass unsere Herausforderung, unser nächster Schritt sein wird von Gemeinschaft. Gemeinschaft ist etwas, wenn Menschen, die miteinander zusammenkommen, eine wirklich solide Basis miteinander haben, eine Gemeinsamkeit, die sie richtig gut verbindet. Das unterscheidet sie von einem Haufen. Ein Haufen hat ein gemeinsames Interesse, mehr nicht, reicht dann auch. Zum Beispiel, keine Ahnung, Billard. Ich weiß es nicht. Spielt man Billard heutzutage noch? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas, was Leute für einen Moment verbindet, was sie dann aber wieder auseinandergehen lässt. Eine Gemeinschaft hat schon viel, viel mehr Basis. Da ist schon ein richtig solides Ding drunter. Ich glaube, unsere Herausforderung ist es, von Gemeinschaft zu Familie zu finden. Und das schließt Wachstum nicht aus. Das schließt Wachstum nicht aus, sondern es erfordert einfach, dass wir unsere Strukturen dementsprechend ändern. Hey, aber wenn Abraham 361 bei ihm eingeborene Knechte zu seiner Familie nennt, zu seinem Familienhaushalt zählt und darüber hinaus ja noch die ganze andere Mischpoke hatte, dann können wir das auch. Familie ist ja nicht zahlenmäßig festgelegt. Und ich glaube, Familie, und da sind wir nämlich wieder beim Anfang, Familie hat was mit Bund zu tun. In einer Familie geht man einen Bund miteinander ein. Ein Versprechen, füreinander da zu sein. Ein Versprechen, sich einander zu schenken, komme, was wolle. Als mein Mann und ich mal eine Ehekrise hatten und wir überlegt haben, wie kann es weitergehen, da habe ich zu ihm gesagt, Jörn, du hast mir was versprochen. Und er hat gesagt, ja, ich habe dir was versprochen. Und wir haben uns entschieden, wir wollen dieses Versprechen halten. Vor kurzem haben wir uns entschieden, die Vormundschaft über unsere Tochter zu beantragen, über unsere noch Pflegetochter zu beantragen. Wir wurden von diesem Sozialarbeiter gefragt, wollen Sie das wirklich machen? Sie wissen schon, dass Sie sich damit für ewig binden. Das war für ihn so ernsthaft. Und wir wussten, ja, wir wollen diesen Bund mit ihr eingehen. Wir wollen ihr dieses Versprechen geben, wir sind für dich da, komme, was wolle. Das macht Familie aus. Dass wir einander versprechen, wir gehen miteinander durch dick und dünn, komme, was wolle. Dass wir diese Prämisse haben, dass Gottes Geist Versöhnung freisetzt, komme, was wolle. In Römer 12 beschreibt Paulus es so, dass er sagt, es ist ein Leib und die einzelnen Glieder haben unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Herausforderungen, aber sie alle bilden einen Leib aus. Anders funktioniert Gemeinde nicht. Und Gemeinde hat keinen Platz für Egoisten. Gemeinde hat keinen Platz für Egozentrik. Das lerne ich immer wieder. Gemeinde besteht aus vielen Leuten, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat. Und dieser Bund, den er mit den Einzelnen geschlossen hat, der umfasst dann alle zusammen, der hält uns wie ein Band zusammen. Hey, und ich habe es erlebt, dass es bedeutet, Gottes Geist da ist. Ich höre mich irgendwie, okay, dann liegt das nicht. Wenn Gottes Geist da ist, wenn wir bereit sind, uns von seiner Herrlichkeit durchfluten zu lassen, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen, wenn wir bereit sind zu sagen, dein Reich komme, nicht mein Reich. Hey, und ich baue schöne Reiche. Ich baue wunderschöne Luftschlösser in meinem Kopf. Aber wenn ich bereit bin, die wegfallen zu lassen, zu sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann schafft das eine Atmosphäre der Einheit und des Friedens untereinander. Dann schafft das nämlich einen Bund, der uns zusammenhält und uns verbindet und der die Welt zeigen wird, dass Herrlichkeit da ist. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wenn Gottes Geist da ist, wenn sein Friede da ist und wir uns von ihm verändern lassen, und ich glaube, das ist die Prämisse, ihm zu vertrauen, uns von ihm formen zu lassen, dann schafft das eine Atmosphäre der Einheit und des Friedens, die der Welt zeigt, dass seine Herrlichkeit da ist. Und ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist. Dass wir uns raustrauen aus unserem persönlichen Schneckenhaus, uns trauen, in Gemeinschaft zu treten mit allem Schmerz, der da mitkommt. Jesus war auch mit Schmerzen konfrontiert. Und dass wir uns dann aber als Gemeinschaft trauen, uns herausfordern zu lassen, unser muggeliges Gemeinschaftsschneckenhaus zu verlassen. Jemand hat mal zu mir gesagt, Church is always messy. Also Kirche ist immer unordentlich. Nicht vom Aussehen her, wir können ja saugen. Aber vom Miteinander. Es ist immer Abenteuer. Und ich glaube, Jesus lockt uns heraus, dieses Abenteuer noch mehr miteinander zu gehen, Family zu werden, einen Bund miteinander einzugehen und zu sagen, ich stelle mich zu dir. Ich stelle mich zu deinen Höhen, ich stelle mich zu deinen Tiefen. Und er wird sich zu uns stellen. Denn das ist meine Erfahrung, er stellt sich immer zu seinen Zusagen. Amen.